Hallo und willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Hallo Tim, schön, dass du dabei bist.
Hallo Andreas, grüß dich.
Hallo, wir sind beide wieder zurück von der Messe, von der Aero. Tim hat ja den etwas längeren Weg als ich gehabt. Ne? Du musstest ja mit dem Auto zurückfahren, ich durfte mit dem Heli zurückfliegen. Das war natürlich ein bisschen entspannter. Und wir wollen heute in der Folge nochmal ein bisschen so die Messe-Revue passieren lassen. Vor allem haben sich ganz viele gewünscht, dass wir das nochmal erzählen, was wir dort auf der Bühne erzählt haben. Und ja, darüber wollen wir eigentlich heute sprechen.
Ja, da kann ich direkt sagen, my bad, wir hatten einen ganz lieben Tontechniker, der sogar Fan von unserem Podcast ist und wir teilen sogar den gleichen Vornamen. Liebe Grüße gehen raus an Tim, es tut mir leid, ich bin doof, ich habe vergessen auf Aufnahme zu drücken, sonst hätten wir einfach 1:1 das Ding abspielen können. Aber dann werden wir halt gleich einfach nochmal so die Präsentation im Geiste durchgehen. Und ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, dann bleibt es auch so exklusiv auf der Messe. Das war eigentlich eine ziemlich coole Sache. Können wir ja gleich mal ein bisschen was drüber erzählen, wie das da vonstatten gegangen ist. Aber ja, war spannend. Ich war ja zum ersten Mal da. Du ja nicht, Andreas, aber ich fand's spannend.
Das stimmt. Übrigens gut, dass du weißt noch, wie der Techniker hieß. Tim, der wollte nämlich zu mir und noch einen Patch haben von mir, aber ich war dauernd im Gespräch und dann habe ich ihn nicht mehr gefunden. Also Tim, wenn du uns hörst, komm zu mir auf Instagram auf helifliegen.fi und dann schreibst du mich einfach an. Dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Ja, Tim, ich fand's sehr, sehr spannend. Also ich war jetzt auch lange nicht mehr 4 Tage am Stück dort. Das ist auch schon ein bisschen her, sonst immer nur mal so auf Stippvisite. Aber das war eine Riesenmesse. Ich hatte ja leider nicht die Zeit, um da großartig rumzulaufen. Ich weiß nicht, bist du echt durch alle Hallen gekommen oder wo hat es dich meistens hin verschlagen?
Nee, also ganz ehrlich, ich hab's also aus B5 so gut wie das die Hubschrauberhalle gewesen, so gut wie nicht rausgeschafft. Also ich habe wirklich keine andere Halle so richtig gesehen in den 2 Tagen, wo ich da war. Man trifft dann hier wen da, wen verquatscht sich hier, verquatscht sich dort. Ja, also irgendwie hat es nicht geklappt, dass ich mir da was angucken konnte. Deswegen steht für mich schon fest, nächstes Jahr bin ich auf jeden Fall 4 Tage da und nehme mir zumindest vor jeden Tag mindestens eine weitere Halle und dann habe ich immer noch lange nicht alles geschafft. Also war schon beeindruckend.
Ich hoffe, du hast schon Urlaub reserviert, weil 4 Tage?
Ja, ich trage mir das sofort in den Dienstplan ein. Hotel habe ich mir auch schon rausgesucht, damit man da auch rechtzeitig was bekommt. Ja, nächstes Jahr werde ich auf jeden Fall die 4 Tage da sein. Und ohne zu spoilern, aber nachdem unser Live-Podcast so ein Erfolg war, gehe ich ja auch davon aus, dass wir jeden Tag mindestens einen Slot bekommen.
Ich glaube, das lässt sich machen. Wir fragen dann nochmal Frank, der hört uns hoffentlich auch zu. Frank, du weißt jetzt, was du buchen musst. Und dann würde ich mich freuen, da bin ich mal gespannt. Da können wir gerne wieder ganz tolle Sachen machen. Weil mir hat es auch viel Spaß gemacht, Tim. Ne? Das war ja unser erster gemeinsamer Bühnenauftritt, ne? Ja.
Ja, auf jeden Fall. Und ich weiß noch, wie wir am Abend vorher da gesessen haben und uns überlegt haben, Mensch, hoffentlich kommt überhaupt jemand. Und wie machen wir es denn, wenn denn nur 2 Leute sind? Und naja, dann sind da halt nur 2 Leute, dann brauchen wir keine Mikros, dann quatschen wir so mit denen. Aber das war wirklich, ich glaube, man kann sagen, es war erfolgreich.
Ja, ich war auch ein bisschen überrascht. Vor allen Dingen, mein Chef hatte gesagt, er geht nach 10 Minuten wieder. Und dann ist er die ganze Zeit geblieben. Und das ist ein großes Kompliment gewesen. Da habe ich gedacht, ach ja, guck mal, ist doch was Spannendes für ihn dabei. Aber ich glaube, Tim, das lag auch an deinem tollen Einstieg mit deiner Präsentation, die du da abgefahren hast, weil das war ja auch für uns ziemlich spannend, was da am Ende bei rauskommt. Wir wussten ja gar nicht, was dabei rauskommt letztendlich. Und es war gut, dass deswegen so viele Leute da waren. Ich habe übrigens das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich das jetzt zu weit vorne wegnehme, aber du hattest ja ganz am Anfang, hast ja so eine Deutschlandkarte eingeblendet mit Österreich und Schweiz noch dazu. Dann konnten ja alle mitmachen, wer woher kommt über das Handy. Und ich hatte das Gefühl, da sind viel mehr Punkte auf der Karte, als überhaupt Leute da waren. Also entweder habe ich die Hälfte überhaupt nicht so gesehen, weil ich so in meinem Präsentationsding war, oder ich weiß es nicht, aber war schon wirklich gut. Hat Spaß gemacht.
Ja, also ich kann auch echt schwer schätzen, wie viele Leute da waren. Das haben nur alle gesagt, es war auf jeden Fall die bestbesuchteste Veranstaltung in der Heli-Halle. Und das reicht uns ja mal für dieses Jahr. Mal gucken, was wir uns dann nächstes Jahr für ein Ziel setzen. Man soll ja wachsen mit seinen Aufgaben. Aber ja, ich habe da versucht, so ein bisschen interaktiv die Leute direkt zu catchen, dass sie merken, dass sie dabei sind. Dass nicht nur wir da vorne stehen und irgendwas erzählen, sondern dass das wie der Podcast irgendwie am besten so ein Zusammending ist. Und deswegen bin ich auch dankbar, dass viele mitgemacht haben, viele da waren. Und ja, wenn wir uns die Karte angucken, wir haben uns die hier nochmal vorgelegt, da waren schon ganz schön viele aus dem groß-süddeutschen Raum, nenne ich es mal. Aber nichtsdestotrotz hatten wir auch ein paar Wiener dabei, generell ein paar Österreicher, ein paar Schweizer, wenn ich den einen Punkt richtig interpretiere, würde ich sagen, der geht so Richtung Italien.
Mhm. Ja, das stimmt.
Aber auch bis hoch Dänemark. Aber ich glaube, da hattest du deinen Chef genötigt, das zu drücken.
Nee, ich habe ihm überhaupt nicht gedacht, dass er irgendwas drücken soll. Aber ich habe gesehen, als er sich gefreut hat, als da oben der Punkt hinwanderte, dass er das dann wohl war. Aber er ist mit Dänemark sehr verbunden. Er kommt da auch her. Also von daher stimmt es auch, dass er die Angabe da gemacht hat, ja. Aber sehr interessant. War da doch breit gestreut. Aber man kann sagen, im Osten von Deutschland, da ist noch ein bisschen leer. Da müssen wir noch ein paar begeistern für die Ecke. Das Problem ist immer an der Stelle auch, und das höre ich immer wieder von Leuten, die gerne da in dem Bereich eine Flugschule suchen. Es gibt da zu wenig oder keine Flugschule. Es gibt in Berlin eine. Und dann kommt erstmal lange nichts. Ja, also dann erst wieder Hamburg, Kassel. Ich darf jetzt keine vergessen. Ich weiß gar nicht, ob da hinten Richtung...
Wenn ich da auf die Karte gucke, sehe ich Mannheim, da die Ecke.
Ja, die ist natürlich Mannheim da unten, aber auch südlich von Mannheim, ne, das Ganze. Dann auch im Stuttgarter Raum sehr stark vertreten. München, Wien, dann die nördliche Schweiz ist auch stark. Also sind schon ein paar Ecken.
Ja, das war schon interessant. Aber halt deutschsprachige Messe haben wir uns natürlich dann auch ein bisschen wohler gefühlt mit unserem Podcast, der ja auch deutschsprachig ist. Also der Icebreaker hatte da, glaube ich, ganz gut funktioniert. Ich könnte jetzt nachgucken, wie viel sich genau beteiligt haben, aber... ich schätze, das waren so um die 80 Leute, die da mitgemacht haben.
Mhm. Tja, ja, und dann kamst du ja gleich zur nächsten spannenden Frage. Und die war dann, möchtest du Pilotin oder Pilot oder Pilotin werden sozusagen?
Mhm.
Tim, wie ging das denn aus? Du hast doch die Zahlen.
Ja, wir haben den Leuten so ein bisschen die Wahl gelassen. Wir haben nicht nur Ja und Nein gemacht, sondern auf jeden Fall mal gucken, bin ich schon... Und nix für mich, also Verweigerer des Pilotenberufs. Das ist natürlich unsere größte Herausforderung, die möglichen Frauen, Männer, diverse dahin zu kriegen, dass sie dann zumindest auf mal gucken kommen. Ich weiß nicht, ob wir das geschafft haben, aber drei haben sich bei nix für mich gemeldet und sind hoffentlich trotzdem da geblieben. ja, aber man hat auch ganz klar gesehen, der Großteil sagt auf jeden Fall, das waren dann 24, die da mitgemacht haben, die gesagt haben, ich will auf jeden Fall Pilot, Pilotin werden. Ja, und dann haben wir dann noch gesehen, das bin ich schon, hatten wir auch immerhin 13. Also Kollegen, Kolleginnen haben auch mitgemacht und sich angehört, was wir dazu sagen haben. Freut mich auch sehr. Das ist auch immer ein großes Lob, wenn die da sind und zumindest nicht buhen. Da freue ich mich schon immer. Ja, und mal gucken, das war dann so... wirklich unsere Crowd, die wir erreichen wollten, die wir dann auf jeden Fall rüberschieben wollten. Das waren immerhin noch 9 Leute.
Für nächstes Jahr kannst du noch ein Feld hinmachen. Kannst du sagen, die vom letzten Jahr bei Mal gucken oder auf jeden Fall waren, wer dann bis dahin angefangen hat. Das wäre mal interessant.
Das ist eine sehr gute Idee, das können wir machen.
Ja. Da bin ich mal gespannt. Also alle, die da mitgemacht haben, gerne nächstes Jahr wiederkommen und dann müssen wir das nochmal wiederholen. Weil das ist ja ein schöner Verlauf und dann würde ich mich mit denen auch gerne unterhalten, was hat sie dazu bewogen, zu sagen, da gehe ich hin, ne, und das mache ich jetzt und so weiter. Mal von dem finanziellen Aspekt wie immer abgesehen. Das ist dann doch immer sehr spannend, diese einzelnen Geschichten zu hören. Cool.
Also schön. Das ist auch, wo du gerade sagst, dass man mit denen reden könnte, fände ich auch schön. Also ihr könnt uns auch ruhig noch mehr ansprechen. Ein paar haben uns angesprochen, aber ich habe auch später dann von unserem Vortrag bei verschiedenen Leuten, wenn man sich bei Instagram gegenseitig folgt, gesehen, dass die Fotos gemacht haben und das gepostet haben. Super lieb, uns verteckt. Aber sprecht uns doch einfach mal an, wir würden euch auch kennenlernen. Also wenn wir uns schon bei Social Media folgen, dann ist das doch eigentlich eine super Gelegenheit, mal zumindest Hallo zu sagen und mal den Menschen kennenzulernen, der hinter diesem Profil steckt.
Mhm.
Weil, ja, weißt du, da kommen direkt bei mir wieder so Geistesblitze. Sollen wir nächstes Mal so einen Stammtisch einberufen? Die hatten da so eine ganz tolle Alm mittendrin stehen,
an der ich
vorbeigegangen bin. Ne? Warum sollen wir nicht mal so ein Frühshoppen, so ein abgehoben Frühshoppen oder sowas nächstes Jahr? Ah, ich habe schon wieder Ideen, mal gucken.
Du, den bauen wir in der Mitte von der Halle B5 auf. Frank, du hörst uns ja sicherlich zu. Wir brauchen in der Mitte von der Halle B5 einen Stammtisch,
genau.
Cool. Okay, was hatten wir noch an Fragen? Das ging ja dann nochmal bei dir gleich weiter.
Warte, ich mache eben ein Stück weiter.
So, und da ging es nämlich
darum, das war auch sehr interessant.
Ja, welche Eigenschaften verbinden alle, die uns zugeschaut haben, mit dem Thema Pilot oder Pilotin sozusagen? Das war spannend, wie viele Wörter da kamen, weil ich glaube, du hast keine vorgegeben. Man konnte die frei reintippen, oder?
Genau, man konnte bis zu drei Wörtern frei reintippen und dann ist das so als Wortwolke quasi an die Leinwand geflogen und das, was relativ oft gesagt wurde, war dann in dem Zentrum der Wolke und das, was halt nur ganz selten genannt wurde, ist dann nach außen gerückt. Aber das war schon sehr, sehr interessant.
Also da hat man zum Beispiel so Wörter wie Verantwortungsbewusstsein, Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, Teamplayer, Multitasking. Und dann ging es natürlich weiter mit diszipliniert. Ein Wille muss natürlich da sein, man muss es wirklich wollen. Das ist natürlich klar, weil einfach nur aus Coolness, dann kommt man nicht so weit damit. Waren starke Wörter, muss man sagen. Technisches Verständnis, ja. Ich glaube, mittlerweile ist Englischkenntnisse das Wichtigste an diesem Beruf, dass man nämlich das Luftrecht versteht, ja.
Ja, das stimmt. Aber auch interessant, da steht auch einmal gut aussehend auf der rechten Seite.
Ja, aber damit warst du ja gemacht.
Ach, haben wir Glück, dass wir schon länger dabei sind, ne? Sonst.
Tim, du tust ja viel dafür.
Sonst wäre das vielleicht nichts mehr geworden.
Ach, guck mal hier, ich sehe, weißt du, was ich auch gerade sehe? Mein Chef hat was reingeschrieben. Dänemark steht da an der Seite, alles klar. Tja, also von daher, das war auch toll, dass man so zu lesen, was die anderen denken, ohne dass man Wörter vorgibt, ja. Ein wenig verrückt, steht ja auch noch dabei, sehe ich gerade. Ja, das gehört natürlich dazu.
Habe ich auch gerade gesehen.
Ja, so viel Geld investiert und gut, mittlerweile bekommt man wirklich guten Job. Das war ja früher anders, aber ja.
Oder ja, eben. Ich mit so einem Ausdruck tue ich mich immer schwer, ne? Ein wenig verrückt.
Naja, aber das ist so wie, wenn, ja. Pass mal auf, ich will bei der Polizei bei dir fliegen und ich werde Kommissar und ich weiß gar nicht, ob ich hinterher als Hubschrauberpilot genommen werde.
Ja, das genau, so muss man das interpretieren und zwar nicht genau in seinem Wortlaut, sondern eher so ein bisschen mehr Idealismus, als vielleicht manchmal gesund ist,
ja, genau.
um Pilot zu werden und damit glücklich zu werden, weil verrückt, ich komme ja gerade wieder vom DLR, da war ich direkt nach der Messe.
Apropos verrückt, was hattet ihr für Kandidaten?
Genau, apropos verrückt, nee, das nicht, nein, super Kandidaten, wirklich, aber da ist man ja auch mit zwei Psychologen dann unterwegs und die sich die Bewerber nochmal ganz, ganz, ganz genau angucken. Die haben uns dann von 8, mit denen wir hingefahren sind, nochmal 4 abgesägt. Und da ist es manchmal wirklich, also wie genau darauf geguckt wird, wie die Leute sind. Aber da wollen wir jetzt gar nicht enger drauf eingehen. Aber da habe ich jetzt gerade bei verrückt wieder, weil da fallen auch ganz komische Worte. Aber wir wollen nicht abschweifen.
Okay, schade.
Wir können ganz klar festhalten. Vielleicht, also wenn ihr zuhört und wollt da mehr von hören, von diesem Thema, von diesem DLR-Test, auch psychologische Seite, dann schreibt uns, dann nehmen wir das vielleicht nochmal auf. Ich habe jetzt Kontakte, vielleicht würde sich ja auch ein Psychologe bereit erklären, mal darüber mit uns zu reden.
Also dann schreibe ich dir eine Mail, Tim, weil ich kriege so viele Anfragen zum Thema DLR-Test, die ich ja alle nicht beantworten kann, weil ich die nicht gemacht habe. Wenn du da jemanden hast, sehr, sehr gerne.
Okay, dann kümmere ich mich da mal drum. Aber wir können zu der Wortwolke eigentlich festhalten, dass das sehr viel mit Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein, dass da eigentlich schon so ziemlich gute Punkte genannt worden und die Leute sich ziemlich bewusst sind, was so ein Piloten ausmacht oder Pilotin.
Mhm. Das stimmt. Cool. So, dann ging es weiter. Nämlich zum nächsten Thema. Und zwar, was man denn glaubt, wie viel kostet so eine Berufspilotenausbildung. Wenn man sie nicht bei der Polizei, Bundespolizei oder bei der Bundeswehr macht, muss man es ja selber bezahlen. Und da waren die Leute gar nicht so schlecht informiert, hatte ich das Gefühl, ne? Also das war doch alles sehr zentriert. Ich würde mal schätzen zwischen, oder hast du genaue Zahlen? So zwischen 100, 150 waren die alle irgendwie, ne?
Genau. Also wirklich der Peak war so bei 120 ungefähr bis 130. Das günstigste, was geschätzt wurde, war so knapp 100.000. Das teuerste, was geschätzt wurde, war so 220.000. Da waren die Schätzungen wirklich schon gut. Und das ist ja auch immer schwer davon abhängig, auf welchen Mustern ich das mache. Aber so ein Durchschnittswert hat die Weisheit der vielen mal wieder sehr gut getroffen. Mit 130.000 sind wir da in einem Rahmen, den man so grob als Anhalt nehmen kann.
Ja. Das ist wirklich wahr. Es kommt, wie der Tim so schön gesagt hat, immer auf das Muster an und auch auf die Flugschule ein bisschen und noch ein paar andere Faktoren. Aber 130 ist schon nicht schlecht. Leider, leider. Wahnsinn. Bei mir hat es damals
noch 80.000. Das stimmt.
Ja, bei mir hat es damals nur 80.000 D-Mark gekostet. Wahnsinn. So.
Oh. Was hatten wir denn dann? Jetzt geht's hier nicht weiter. Wir hatten, dann waren die Fragen.
Genau, da ging es nämlich zu den Fragen.
Die muss ich eben suchen.
Also die erste Frage war, glaube ich, die wir beantwortet haben, war das Thema, glaube ich, da ging es um die durchgehende und integrierte Ausbildung, wenn ich mich richtig erinnere oder so ähnlich, ne?
Die haben wir selber quasi gestellt und beantwortet. Mhm. Ich kann jetzt mal darauf eingehen. Die erste Frage war, das war nämlich sehr interessant und die ist auch sehr kontrovers diskutiert worden, später noch. Die DRF bietet neue Stellen als Co-Pilot mit unter 200 Stunden. Was denkt ihr dazu?
Da hatten wir, ja genau, da wurde ein bisschen gesprochen und vor allen Dingen war das dann auch so, ich habe im Nachhinein sehr viele Fragen dazu bekommen, wie man denn das schafft, an so eine Stelle zu bekommen mit 200 Stunden bei der DRF fliegen. Und da muss man halt dazu sagen, das bietet natürlich die DRF nur ihren eigenen Flugschülern an. Dafür machen die ja die Ausbildung bei denen und dann gehen die in eine Co-Pilotenstelle rein und sammeln dann ihre gesetzlichen Voraussetzungen, die sie praktisch brauchen, um selbstständig als Pilot in Command dort fliegen zu können. Das heißt, ich kann mich da, soweit ich weiß, ich habe mit niemandem drüber gesprochen, nicht auf eine Stelle bewerben, dass ich sage, hey, ich habe 200 Stunden, nehmt mich, weil die bevorzugen natürlich die Leute, die dort die Ausbildung gemacht haben. Machen wir im Übrigen auch bei uns in der Flugschule. Ja, also von daher bei der DRF bewerben dafür. Oder beim ADAC, die haben ja auch so ein nettes Programm.
Genau, das ist eigentlich das, was man viel eher daraus ableiten sollte. Ne? Man hört eher, Mensch, da gibt's jemanden, der nimmt schon ab 200 Stunden und so. Ja, aber selbst wenn man das hört, wenn man nicht die Connections hat und nicht den Fuß in der Tür hat, dann bringt einem das überhaupt nichts. Und das ist halt genau das. Ne? Die haben jeweils eigene Flugschulen, mit denen sie kooperieren oder sogar eine eigene Akademie. Und wie du auch sagst, Andreas, ihr habt auch eine eigene Flugschule bei euch. Und man nimmt natürlich immer eher die Piloten, die man kennt. Die muss man ja nicht nochmal einschätzen. Die hat man dann wirklich über ein Jahr, anderthalb, zwei Jahre teilweise kennengelernt. Und da braucht man im Prinzip gar kein Bewerbungsgespräch, sondern da weiß man genau, wo steht die Person, was kann ich von ihr erwarten, gibt es da Risiken oder nicht. Und dann ist es ja ganz klar, dass man diese Person bevorzugt von jemandem, den man irgendwo vom Markt holt und nicht weiß, was da genau hintersteckt.
Richtig. Ganz genau, du sagst es, ne? Weil dadurch können wir sie ja beobachten und einfach, ja, besser einschätzen. Cool. So, wie viel Flugerfahrung sollte man haben, um konkurrenzfähig zu sein? Tja, Tim, Konkurrenz?
Konkurrenz, ja, Konkurrenz ist immer das entscheidende Wort. Ich sag mal so, so viel wie möglich, so wenig wie nötig. Das kommt ganz darauf an, was man machen möchte. Ich sag mal, wenn ich jetzt offshore irgendwelche Windparks anfliegen will und Personen darauf mit der Winde ablassen möchte, dann werde ich mit Sicherheit eine andere Erfahrung an den Tag legen müssen, als wenn ich irgendwo Rundflüge über Köln mache. Mhm.
Ja, und vor allen Dingen ist es auch wichtig, wie verbringe ich denn diese Flugstunden, die ich da alle mitbringe? Einfach nur Flugstunden auf dem Papier sind ganz nett. Aber ich hatte auf der Messe das Beispiel erzählt. Ich habe meinen Piloten kennengelernt. Der hatte 3000 Stunden auf Robinson 44. Und der hat in ganz entlegenen Gebieten hat der Mensch von links nach rechts, nenne ich jetzt einfach mal, geflogen. Mhm. Aber ohne, dass er funken musste, ohne, dass er groß navigieren musste, ohne, ach, Q&H, keine Ahnung, spielt gar keine Rolle. Ich bin eh der Einzige hier. Ja, ich fliege eben alles auf Sicht. Und das hat man dann hinterher gemerkt, als der sein Night Rating sozusagen, also seine Nachtfluggenehmigung, Berechtigung machen wollte, so rum. Das war ganz, ganz schwierig, ganz schlimm. Also von daher ist es immer, wie verbringe ich diese Flugstunden? Entweder als Rundflugpilot oder richtig on Mission, Pipeline, Außenlast, was auch immer. Da sollte man auch gucken, dass man das gut verbringt sozusagen.
Ja, definitiv. Also das ist ja auch, man sagt auch immer so, die Polizei, wenn ich dann gefragt werde, wie viele Stunden ich denn im Jahr fliege, und ich das dann so ein bisschen aufdrösel, was ich so im Jahr mache. Und dann kommt da gar nicht so viel Zeit raus, was ich an Einsätzen fliege. Aber Polizeieinsätze sind von hier ihrem Flugprofil ja schon wieder ganz anders als, ne, wie du sagst, wenn ich Personen von A nach B fliege über 2 Stunden, da passiert nicht so viel. Das ist wie die Airliner, ne, die dann sagen, boah, ich bin in meinem Leben, weiß ich nicht, 40.000 Flugstunden geflogen. Ja, das ist schön, aber 35.000 davon hast du halt überhaupt nichts gemacht, sondern nur rumgesessen und Chicken Kebab gegessen. Keine Ahnung, was es da gab an Bord. Ne? Das ist halt ein bisschen anders als so richtige Arbeitsfliegerei.
Jetzt machst du Airplane-Bashing, Tim. Mensch.
Nein, ich mache nicht Airplane-Bashing. Ich bin neidisch. Die haben sogar eine Toilette und kriegen Kaffee gebracht. Also nein, das ist alles cool. Aber es ist halt manchmal, man kann es schwer vergleichen, auch diese beiden Arten der Fliegereien. Das sind halt zwei Extreme.
Du, wenn du im Büro bleibst, kriegst du vielleicht auch Kaffee gebracht und hast eine Toilette. Also,
der Tag, an dem ich Kaffee gebracht kriege, der muss aber erst noch mal erfunden werden. Also, das habe ich noch nicht erlebt. Naja.
So, nächste Frage war, in welchem Moment habt ihr an eurer Kompetenz gezweifelt und wie habt ihr diese Zweifel überwunden?
Tolle Frage. Oh, das hat sich jetzt komisch angehört. Ne? Das meine ich wirklich ernst. Wirklich tolle Frage.
Ja, also dieses an der Kompetenz zweifeln ist ja immer dann, wenn man eigentlich eine neue Aufgabe vielleicht hat oder wenn man irgendwas macht, was man noch nicht so gemacht hat oder also keine Ahnung, neues Tilebrading und sich denkt, das müsste ich doch eigentlich viel einfacher von der Hand irgendwie bekommen und dann, aber nein, es ist schwierig, ja, oder wie wenn man Hubschrauber fliegen lernt und einfach nicht so schnell vorankommt, wie man es gerne möchte, muss man sich einfach selber sagen, das, was wir hier machen, ist schwierig. Das ist nicht einfach und das muss man lernen. Das fällt nicht einem einfach so in den Schoß. Ich würde mal sagen, da kommen sicherlich immer mal wieder Gedanken auf. Oder während der Berufspilotentheorie ist das Richtige, was ich hier mache, ja. Oder Tim, wie ist es bei dir? Was gibt's da für Aha-Momente?
Ja, ich habe es, meine ich auch, zu dieser Frage auf der Messe erzählt. Ich war kein herausragender Flugschüler. In keinster Weise. Ich war nicht schlecht. Also ich war nie irgendwie gefährdet, dass da irgendwas sein könnte, dass ich da von diesem Lehrgang abgelöst werde, so wie das bei uns so schön heißt. Aber ich war nie wirklich gut. Bei mir kam dieser Knotenlöser erst später und dann ging es aber auch irgendwann steil nach oben und mir fiel das auf einmal alles leicht. Und klar, wenn man da irgendwo auch mal eine schlechte Leistung in der Ausbildung bringt, dann fragt man sich schon, ist das überhaupt was für mich? Ist das der richtige Beruf für mich? Oder ist das dann doch nicht, ja, das, was ich kann? Und man muss einfach dabei bleiben. Man muss sich diese Frage immer mal wieder stellen. Und es gibt bestimmt auch Menschen, die sich dann irgendwann eingestehen müssen. Es reicht nicht für die ganz große Berufsfliegerei. Und das ist auch wichtig, dass man sich dann vielleicht sagt, mein Traum war immer, ich möchte irgendwo in Kanada Bäume schneiden mit so einer riesen Kettensäge, die unterm Hubschrauber hängt. Und da muss ich irgendwann vielleicht erkennen, das übersteigt jetzt vielleicht meine Kompetenzen, weil ich einfach nicht genug Kapazitäten dafür habe. Aber ich kann ja was anderes machen. Ich kann ja irgendwie durch den Grand Canyon fliegen und Leuten zeigen, wie schön es da aussieht. Also da muss man da halt auch gucken, was einem so ein bisschen mehr liegt. Mhm.
Ja, das ist richtig. Genau, schön hast du das gesagt. Weil es gibt im Hubschrauberbereich so viele Aufgaben und die können einem nicht unbedingt alle liegen. Der eine ist vielleicht mehr der Ausländerpilot, der andere ist mehr der Rundflugpilot. Der eine sagt, boah, Passagiere geht gar nicht, lasst mich bitte in Ruhe. Ihr könnt mich in irgendeine Ecke im Wald stellen. Ich kalk euch alles weg, aber bitte keine Passagiere, ja. Also von daher, ja, würde ich sagen, ja, nicht aufgeben.
Und es ist genauso auch, wie du am Anfang gesagt hast, ne? Es ist ganz normal, dass wenn man eine neue Aufgabe bekommt, dass man sich da erstmal ein bisschen unsicher fühlt bis zu einem gewissen Grad und da auch erstmal reinwachsen muss. Wenn das allerdings lange so bleibt, dann sollte man sich halt Gedanken machen, ob das die richtige Aufgabe ist. Mhm. So würde ich es zusammenfassen.
Mhm. Genau, richtig, ja, nicht schlecht. So, die nächste Frage, die ist ganz spannend, aber für dich.
Wie viele Piloten verlassen die Polizei, um in die zivile Luftfahrt zu gehen und dort Hubschrauberpilot zu werden? Ganz kurze Antwort, sehr, sehr wenige. Es ist wirklich so, dass das Fliegen im Polizeidienst bei der Polizei unfassbar abwechslungsreich ist und halt einfach eine tolle Aufgabe, weil Polizisten, man wird erst Polizist und dann Pilot, man hat also sowieso diesen Drang danach, irgendwas für die Menschen zu tun. Und wenn man das dann noch mit diesem einzigartigen Luftgerät machen kann, was dann noch mit zusätzlicher Ausdruck wie Wärmebildkamera etc. ausgerüstet ist, das ist einfach super. Man ist hochspezialisiert und es gibt gar nicht so viele Leute, die das können. Es gibt super viele, die das gerne machen würden. Und dessen ist man sich schon bewusst, dass man da einen sehr exklusiven Beruf hat, ja.
Vor allem, es wollen ja viel, viel mehr rein als raus. Das muss man ja auch so rum mal sagen, ne?
Das auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall. Und das heißt natürlich nicht, dass da nie einer rausgeht, sowohl aktiv als auch passiv. Also natürlich gibt es bei uns auch Leute, die ihr Medical verlieren. Die können wir dann so auch natürlich nicht mehr als Pilot einsetzen oder Pilotin, weil das einfach eine Grundvoraussetzung ist. Und es gibt auch welche, die dann freiwillig die Polizei verlassen, weil sie vielleicht irgendwo anders sagen, Mensch, ich möchte jetzt, genau das, was ich eben gesagt habe, irgendwo die Wälder in Kanada schneiden oder kalken oder whatever. Wenn das der große Traum ist, dann kann das schon mal passieren, aber das ist wirklich in einem Mühbereich, sag ich mal.
Ja, wir verlieren dich zum Feuerlöschen nach Portugal, ne? Dann,
ja. Ja, sobald ich mein ICAO Level 5 Portugies habe, könnte das passieren. Nein. Das ist, ja, aber genau sowas. Also, das macht mir unfassbar viel Spaß und das wäre was, boah, da würde es in den Fingern jucken, aber da würde ich dann halt zu viel wieder bei mir vermissen, ja.
Das stimmt schon, ja. Ja, selbst, ich glaube, für eine Saison kannst du ja nicht einfach sagen, ich gehe mal weggeben. Das funktioniert ja bei euch wahrscheinlich gar nicht, ja. Cool. Also, die nächste Frage, die kannst auch wieder du beantworten. Die hat jemand geschrieben, wo gibt's deine geile Cap? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Willst du nochmal Werbung machen, wo es die gibt?
Also, wenn ihr eine coole Cap haben wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall zu Optimisten gegen rechts gehen. Und da könnt ihr dann eine ganz tolle Cap bestellen.
Cool.
Guckt es euch einfach mal an. Fashion Wear gegen rechts.
Richtig. Der Tim, wenn ihr den anschreibt, der kann euch auch nochmal den Link dazu schicken. Dann wisst ihr auch, wo ihr die herbekommt. Und die nächste Frage war, wie bewerbe ich mich denn am besten als Pilot? Und da ist das Gute, beim Tim muss man sich bewerben, weil er bei der Polizei ist. Bei der Bundespolizei muss man sich bewerben. Bei der Bundeswehr muss man sich bewerben. Aber im zivilen Bereich eher weniger, je nachdem, wo man hin möchte. Also man kann erstmal, wenn man eine normale Flugschule nimmt, kann man überall hingehen. Ja, dann kann man sagen, hey, ich möchte gerne in Mannheim eine Ausbildung machen oder in Stuttgart oder in Egelsbach oder in Reichelsheim oder wo auch immer, Köln, Bonn, nee, Bonn-Hangela, so rum. Und kann dort überall hingehen, Mönchengladbach, und sagen, hallo, ich möchte Pilot werden. Und dann bilden die einen aus. Und dann gibt es noch die Möglichkeiten zu sagen, nee, ich mache das bei der DRF oder beim ADAC. Und auch da muss man sich bewerben vorneweg, weil es einfach so viele Leute sind, die auf so wenig Plätze möchten. Da gibt es dann auch vorne ab schon mal ein Auswahlverfahren und hinterher noch mal eins, wenn man dann Pilot ist, dass man auch sagt, hey, du kommst in die BAMT und du hast es leider nicht geschafft, aber jeder, der es da nicht geschafft hat, der kommt auf dem freien Markt unter. Also so ist es jetzt nicht, weil das war, wann ging das jetzt los? Erst in den letzten Jahren, bis dahin war das gang und gäbe. Man geht zu irgendeiner Flugschule hin und geht dann von dieser Flugschule weg zu irgendeinem anderen Unternehmen. Also das ist ganz normal und da steht jedem auch die Tür weiter offen. Ne? Nur beim Tim ist es einfach so, und ich nehme jetzt extra nochmal das Beispiel Tim, weil er ja gerade bei mir sitzt und wir einen Podcast machen, ne? Dass man da halt nochmal über zwei Bewerbungsverfahren drüber springen muss, nämlich direkt am Anfang einmal, wenn man zur Polizei möchte und danach nochmal das tolle, spannende, wovon wir alle gerne mehr hören wollen, Tim, den DLR-Test, wenn man da nämlich schon Kommissar ist. Ne?
Ja, und das ist natürlich ein sehr schwieriger Weg bei den Landespolizeien, weil ich muss erst Polizist sein, um mich später als Pilot bewerben zu können. Das ist einfach so. Das heißt, ich kann mit diesem Traum, Pilot zu werden, nicht einfach so durchstarten. Außer, und es gibt immer die große Ausnahme, die Bundespolizei hat ein sogenanntes Pilotprojekt. Wer noch nichts davon gehört hat und jetzt so kurz vorm Abi ist, in der Oberstufe ist und unbedingt Hubschrauberpilot, Pilotin werden möchte, guckt euch das an, hochinteressant. Und wenn ich noch mal in dem Alter wäre, ich würde es auf jeden Fall versuchen. Weil es ist eine Riesenchance, die geben einem die Möglichkeit, bevor man Bundespolizist, Polizistin wird, gleichzeitig in diesem Auswahlverfahren testen zu lassen, ob man danach geeignet ist und vielleicht sogar schon in dem Pool aufgenommen werden kann, danach die Ausbildung weiterzumachen. Direkt zum Pilot, zur Pilotin, Pilot. Ich hoffe, ich habe das jetzt ungefähr richtig zusammengefasst, weil ich stecke nicht ganz so tief in dem Thema drin, aber informiert euch gerne bei Bundespolizei. Karriere ist es, glaube ich, vor allem das Ding heißt Pilotprojekt. Das ist eine ganz tolle Sache für Leute, die sagen, ja, Polizist, Polizistin, schön und gut, aber Hauptziel Pilot, Pilotin, dann ist das eine gute Alternative.
Ja, und ich habe auch einen auf der Messe getroffen, der kam zu mir, der hat mir das erzählt. Der ist also jetzt schon wohl angenommen für 2025. Das heißt, wenn man sich jetzt bewirbt, ist man dann auch wirklich aktiv da irgendwo drin. Spannende Geschichte.
Wirklich. Ja, ich habe deine schöne Zeichnung gesehen. Ich dürfte nämlich auch noch ein Buch unterschreiben.
Ach so, ach das, ach richtig, war er das? Ja, siehst du mal, das wusste ich gar nicht mehr. Ich habe, er hat mir nämlich über Instagram jetzt auch die Buchseite zugeschickt, wo ich deine Zeichnung dann wieder gesehen habe. man muss ja ehrlich dazu sagen, ich war ja völlig davon überrascht, dass ich ein Autogramm geben muss. Das war dann etwas neu für mich, ja. Aber war ganz witzig. Also vielen Dank, wie gesagt, nochmal für den Besuch. Und Tim und ich, wir haben ja dann beide unterschrieben und dann noch einen Hubschrauber reingemalt. Ja, siehst du? Ja, dann war er das, ja.
Genau, ging mir auch so. Man weiß gar nicht, man unterschreibt auch noch ein fremdes Buch. Andreas, ich glaube, wir müssen ein Buch schreiben, damit wir unser eigenes Buch
signieren können. Ja, genau. Ich kann meine eigenen Aufkleber signieren. Mit meiner Krakelschrift. So, dann geht's weiter. Wo findet man Jobangebote? Zum Beispiel für die Pipeline? Über Connections.
Ja, da hatten wir natürlich auf der Messe, hatten wir natürlich direkt so eine riesen Jobbörse angekurbelt, weil wir kannten natürlich auch den oder die ein oder andere auf der Messe, die gerade suchen. Es werden überall und immer wieder Hubschrauberpiloten und Pilotinnen gesucht und so eine Messe ist ein Get-Together der gesamten Branche und unsere Branche ist relativ klein, halt nur eine Halle. Aber eine gute Halle. Also wer da war, der sollte zumindest irgendwie die eine oder andere Karte mitgenommen haben mit Kontakten. Und das war da natürlich einfacher. Und ansonsten läuft das natürlich, wie wir es eben schon mal oder wie Andreas es eben schon mal angedeutet hat, extrem viel über Connections.
Ja, ich sage immer, ohne damit den anderen Flugschulen im Ausland weh zu tun, weil da war ja Hillsborough auch da, als wir da auf der Bühne gestanden haben. Es ist wichtig, dass man die Ausbildung in dem Land macht, wo man später auch fliegen möchte, weil ihr müsst die Leute kennenlernen. Die Flugschule muss euch kennenlernen, ihr lernt die Schüler in der Flugschule kennen, die nach euch oder eher gesagt auch vor euch weggehen, ne? Die gehen in andere Unternehmen, die suchen dann wieder Piloten, muss am besten euer Name fallen, ach guck mal, der ist doch fertig, hier fragt ihn nochmal, ne? Weil mein Chef würde nichts anderes machen, der würde auch fragen, Andreas oder meine anderen Kollegen alle, wir suchen jemanden, der zu uns passt und dann ist es wichtig, dass man sich untereinander kennt, die Heli-Branche ist sehr klein, sonst hätte ich einen Tim auch nicht kennengelernt, wenn die so riesig wäre, ja. Und dann ist es echt wichtig, dass man da sein Netzwerk auch spannt, hier fliegt, andere Schulen kennenlernt, andere Schüler, andere Piloten, auch Prüfer und Fluglehrer und so weiter und was weiß ich. Und irgendwann gibt es so ein Bild und darüber dann sollte man seine Connections aufbauen. Was nicht heißt, dass man mal ins Ausland gehen darf und da nicht mal in der Stundensammelphase irgendwie 50 Stunden wegfliegt. Aber es ist natürlich was ganz anderes, als wenn ich irgendwo im Ausland meine Ausbildung mache und komme dann nach Deutschland, möchte hier fliegen und kenne niemanden. Dann wird es natürlich schwierig, weil dann kennt man niemanden und dann liegt man halt auf dem normalen Bewerbungsstapel sozusagen.
Ja, das kann man, glaube ich, so dann auch schon als abgehakt kennzeichnen. Mhm. Aber die nächste Frage war auch ganz interessant. Wie alt sollte ich maximal sein für einen Einstieg in die zivile Luftfahrt?
Ja, kriege ich auch oft gestellt. Hatten wir auf der Messe ja auch, wurde ja auch gestellt, ne? Immer wieder. Und da hast du was ganz Tolles gesagt, da komme ich gleich zu, weil es geht nämlich darum, wenn man jetzt immer angenommen, ich sage immer so, boah, 40 ist schon so eine Schallmauer irgendwie, wenn man da Berufspilot wird in dem Alter, weil dann haben alle, die vor einem die Lizenz gemacht haben und die meisten Jüngeren machen das ja so mit 25 irgendwie, sage ich mal, oder Ende 20 irgendwie sowas um den Dreh, manchmal auch Anfang 20, wenn sie ganz schnell sind, die haben natürlich schon viel mehr Erfahrung und die sind wesentlich flexibler, was man nämlich am Anfang unbedingt sein muss. Und da hatte Tim auf der Messe so schön gesagt, kannst dich noch dran erinnern, Tim, was dein Hauptargument war und was ich sehr, sehr gut finde?
Mist, ich kann mich nicht dran erinnern. Ich hoffe, er hätte es einfach so gesagt. Jetzt muss ich es zugeben.
Ja, so verdammt. Ich bin gespannt, was ich gesagt habe. Du hast gesagt, mit 40 hat man ja auch schon eine Familie. Ja. Und das ist das Wichtige an der Geschichte. Ne? Man hat eine Familie oder man hat keine Familie, aber eine feste Partnerin, die einfach, ja, man hat sein Haus irgendwo und man ist feste gebunden an diesem Bereich. Und das ist mit Anfang 20 oder Mitte 20 oder auch Ende 20 noch nicht so, weil man gerade am Anfang sehr viel ranklotzen muss, sehr viel unterwegs ist, gerade auf Pipeline ist, ne, dann, bis man soweit ist, irgendwann in den nächsten Job reinrutscht. Vielleicht kommt man irgendwann nach vielen Jahren mal in der Rettung an oder woanders. Man ist sehr viel unterwegs und ob das die Familie dann mitmacht und man muss den Kredit ja auch noch abbezahlen, wenn man es finanziell selber hinlegen muss. Da brauchen auch viele 15 Jahre für und dann geht man ja schon fast wieder in Rente, kann man sagen. Also da muss man sich ja auch noch was für aufbauen. Es ist schwierig. Es ist nicht unmöglich, aber es ist schwierig.
Ja, 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 das ist deswegen extrem schwer zu beantworten. Also wenn man es aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten sieht, ist es natürlich je früher, desto besser. Wenn man es als Idealismus bezeichnet, kann ich rein theoretisch auch noch mit 50, 55 meinen Berufspilotenschein machen, wenn ich das Geld über habe und da Spaß dran habe, bitte. Mhm. Aber ich würde mal so grob schätzen, das ist vielleicht interessant zu wissen, meine Schätzung wäre, dass ich so nach 10, 12 Jahren so langsam anfange, richtig zu ernten. Da komme ich in so Bereiche, je nachdem, was ich für Steps gemacht habe, dass ich die Erfahrung habe, die Zusatzqualifikation, dass ich dann an Jobs komme, die wirklich richtig gut bezahlt werden.
Ja, genau so hast du es schön gesagt, ne? Und dann ist man halt einfach schon wieder weiter und man hat es schwerer im Einstieg als, ja, weil die anderen, weil man nimmt natürlich lieber einen Jüngeren mit mehr Erfahrung als den Älteren mit gar keiner Erfahrung, sage ich jetzt mal. Es ist leider einfach so, dass es wirklich schwieriger dann ist, weil ja, auch als Unternehmen braucht man natürlich am besten den 19-Jährigen, der schon 10 Jahre lang fliegt und 5000 Stunden hat, Fluglehrer, Prüfer und dies, das, jenes und das gibt's halt nicht. Aber das Luftrecht hätte das sehr gern. Das kann man so ja auch sagen, ja. Tja, aber wie gesagt, wenn man sagt, das Herz hängt dran und ich will das machen und man hat das Kleingeld und man kriegt das familiär hin und man sagt, okay, ich habe ein größeres Risiko, dass ich schwerer habe, einen Job zu bekommen. Wenn man einfach sagt, interessiert mich nicht, ausprobieren. Anders kann man es ja sonst nicht merken. Es gibt welche. Ich kenne mindestens 3, die das auf dem Weg geschafft haben. So. Es ist nicht unmöglich.
Definitiv nicht. Da passt auch sehr gut die nächste Frage direkt zu. Da hat nämlich jemand auch gefragt, mit welchem Nettoeinkommen kann man über die Jahre als Pilot grundsätzlich rechnen?
Tja, das ist eine schwierige Frage. Ich kenne ja jetzt nicht alle Einkommen in Deutschland und Tim, du wahrscheinlich auch nicht. Du kennst deins sehr gut. Du hast ja auf der Messe verraten, wie viel es ist. Also wer nachgucken kann.
Genau, also ich habe es nicht direkt verraten, aber bei mir ist das ziemlich stumpf. Ich bin Beamter. Es gibt eine Besoldungstabelle für Beamte in Nordrhein-Westfalen. Da kann man gucken. Ich bin mittlerweile A12. Da kannst du mit so einem Matrix-System genau gucken, was ich am Monatsende noch auf dem Konto habe oder bekomme. Von daher ist das bei mir halt auch anders. Grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass Pilotengehälter echt so immer noch so eine krasse Verschlusssache sind. Also ich habe auch mal versucht, so rauszubekommen, was denn so vergleichbar in der freien Wirtschaft einfach aus Interesse für mich verdient werden kann. Habe das dann nach sehr, sehr langer Recherche mal so ansatzweise herausgefunden. Aber das ist nicht so einfach. Ich glaube, da hat auch viel Verhandlungsgeschick eine Rolle.
Ja, und dadurch, dass man in der freien Wirtschaft auch immer nach Qualifikation bezahlt wird, ne, weil der eine ist Fluglehrer, der andere nicht, der eine hat dies gemacht, wie du vorhin so schön gesagt hast, der hat hier eine Zusatzqualifikation, der andere wieder nicht. Und da muss jeder selbst verhandeln und ich glaube, deswegen ist es auch so schwierig, da wirklich an gute Zahlen zu bekommen. Also ich werfe jetzt mal ein paar einfach in den Raum. Die meisten Einstiegsgehälter, die bewegen sich in dem Raum zwischen Brutto 1,6 und 3,3. Sowas, das ist so eine grobe Range, wo man irgendwo drin liegt. Jetzt darf aber nicht jeder denken, ach cool, ich guck mal, wo ich bei 3,3 anfangen kann. Wenn ihr einen Job kriegt, egal. Also 1,6 ist schon brutal wenig, das muss man sagen. 2,5 müsste ich sagen, sollten es mindestens sein. Aber gut, das ist schon, weil man muss ja auch noch ein bisschen davon leben und finanziell irgendwie den Kredit abbezahlen. Aber ansonsten schaut, dass ihr natürlich irgendwie einen Job kriegt und dann steigt man mit der Zeit auf. Und dann kommt man irgendwann auch in größere Bereiche, die liegen dann oberhalb von 3,5 oder auch 4,5. Ne? Dann geht es so ein bisschen auch in die Luftrettung rein. Das kann theoretisch sich so im Rahmen von 4,5 bis irgendwie 8 bewegen, je nachdem. Aber auch das wieder nur so grob ins Blaue geschossen. Und alles, was darüber ist, das ist dann schon meistens eher an der Küste zu finden, vor allen Dingen an der Küste im Ausland für Offshore. Oder wenn man in andere Auslandsbereiche geht, so, ja. Aber wie gesagt, es gibt Ausnahmen, weil einige ein bisschen besser sind und mehr können und machen und tun oder länger bei einer Firma sind, das spielt auch immer eine Rolle. Je länger ihr bei einer Firma seid, umso mehr steigt ihr auch bei denen in der Tabelle eben immer weiter auf. Ja. Und Tim, weißt du, was ich witzig finde? Wir haben noch nie darüber gesprochen, was du verdienst und was ich verdiene. Da haben wir noch nie drüber uns unterhalten. Ich würde es sogar verraten, aber wir hatten das Thema noch gar nicht.
Das ist vollkommen egal. Das ist auch, glaube ich, was, vielleicht macht das auch dann uns so ein bisschen aus, dass wir da so ganz entspannt sind, weil solange man selber mit seinem Gehalt zufrieden ist, muss ich gar nicht wissen, was wer anders verdient. Solange ich von meinem Gehalt gut leben kann und glücklich bin, da kannst du von mir aus das Doppelte von mir verdienen. Das würde ja nichts daran ändern, dass ich meinen Job liebe und mit dem, was ich bekomme, auskomme.
Richtig, du hast es sehr schön gesagt. Und deswegen ist mir das auch echt egal, ob ich mehr oder weniger als meine Kollegen oder sonst irgendwie verdiene und versuche da irgendwie so nach, oh, der verdient aber 3 Euro mehr. Hilft überhaupt nichts. Man muss selber glücklich sein und von daher, ja.
Aber ich kann noch was sagen, also wo sehr gut bezahlt wird, ist anscheinend Abu Dhabi. Die lassen nämlich bei mir nicht locker. Da sind wir mittlerweile bei 15.000 netto, die mir bezahlen wollen, wenn ich mal ein halbes Jahr komme pro Monat. Das wow. Klingt jetzt vielleicht ganz toll, aber ich glaube, niemand möchte das Eigentum irgendeines Scheichs da unten sein. Wer weiß, ob der einen wieder zurücklässt oder was der da von einem verlangt. Und wenn man es nicht tut, hat man vielleicht einen Kopf weniger und damit lebt sich's auch nicht so schön. Also, weiß ich nicht. Das wäre auch nicht mein Arbeitsumfeld. Von den Temperaturen schon, aber von der politischen Stabilität nicht so ganz.
Ja, es muss einem natürlich liegen, ne, wenn man da irgendwie hingeht. Also, ich meine, wenn man da natürlich einen ersten Wohnsitz erstmal hat, dann ist das Ganze ja auch noch steuerfrei. Da kann man sich viel zurücklegen. Da ist so ein Kredit schnell abbezahlt. Aber es muss einem liegen. Genauso wie wenn man nach Asien geht, das muss einem auch liegen. Gerade in Macau, hatte ich auf der Messe gesagt, suchen die immer gerne Piloten auch aus Europa oder Deutschland. Aber es muss einem liegen, diese asiatische Kultur, so lange eben damit denen zu leben. Ne? Deswegen sind die meisten auch nur 1-2 Jahre, weil sie dann einfach sagen, nee, also jetzt ist dann genug, ja. Aber auch spannende Jobs. Große Hubschrauber, tolle Unternehmen, aber ja, es hat alles Vor- und Nachteile. Gut, das nächste. Ach, guck mal, folgt uns. Was sagt er, was?
Finde ich auch gut. Folgt Hedi Fliegen FI und Hobo of the Skies auf Instagram. Ja, da müssen wir gar nicht lange drüber reden. Ich hoffe, das macht ihr alle schon lange.
Genau, richtig.
Von daher, da können wir direkt. Aber dann hat jemand gefragt, wie sind eure Hörerzahlen im Podcast? Und das bin ich kurz vor der Messe auch gefragt worden und habe nicht total falsche Zahl, sondern eine veraltete Zahl genannt und habe dann erst erkannt, als ich nochmal geguckt habe, dass wir mittlerweile bei über 3.000 Abonnenten sind und bei ungefähr 4.000 Hörern. Das finde ich eine sehr beachtliche Zahl.
Mhm. Dafür, dass wir das einfach aus Spaß machen und einfach sagen, hier, wir machen mal einen Podcast, ne?
Finde ich das auch nicht schlecht, wirklich, ja. Ich sag mal, Nischenprodukt, ne? Also
ja, richtig. Also das ist ja genau das. Es ist ja nicht nur die Luftfahrt, sondern davon auch noch der Hubschrauberbereich. Das ist also wirklich eine kleine Nische. Also von daher allen, die uns folgen, herzlichen Dank, die uns abonniert haben oder einfach so zwischendurch mal hören. Vielen, vielen Dank für diese tolle und große Aufmerksamkeit. Tim und ich wissen das wirklich sehr zu schätzen. Das sagen wir jetzt auch nicht nur so. Das meinen wir wirklich ernst, weil dieser Podcast ist ja auch aus dem Nichts entstanden. Das war übrigens, genau, das ist nämlich auch noch eine Frage. Wie seid ihr auf den abgehobenen Podcast gekommen? Tim, das kannst du so schön erklären, wie das denn passiert ist.
Wir haben uns ja 2022 war es auf der European Rotos in Köln kennengelernt und im Rahmen wir haben uns erstmal über Instagram ganz normal ein bisschen hin und her geschrieben, mal hier und da, sehr sporadisch und dann wusste ich, dass der Andreas für das Fly-In für die Messe verantwortlich ist und Köln meine Heimatstadt, auch noch in meinem Bezirk, wo ich arbeite mit meinem Fluggerät. Aus Düsseldorf sind wir dann gekommen und haben auch das Helipad mal angeflogen. Und da haben Andreas und ich zum ersten Mal gequatscht. Und nachdem unsere Gespräche irgendwie kein Ende finden wollten, habe ich gedacht, das können wir eigentlich genauso aufzeichnen, wie wir darüber reden und einfach ausstrahlen. Und habe dem Andreas das vorgeschlagen und er hat direkt, ja, lass mal ausprobieren. Und so haben wir im November drüber gesprochen und im Januar war die erste Folge online.
Mhm. Witzig. Das stimmt. Das war wirklich cool. Tim musste nämlich mal einen Belastungstest am Helipad machen, deswegen war das ganz praktisch, dass du da mal vorbeigekommen bist. Das war schon cool. Und wie lange das jetzt schon wieder her ist. Naja. Also von daher, es macht auch sehr viel Spaß. Ja. Gut, nächste Frage. Kann man als Pilot aus der zivilen Ausbildung auch als Hubschrauberpilot bei der Polizei einsteigen?
Ja, das ahnt der eine oder andere vielleicht jetzt schon nach meinen Ausführungen eben. Sag niemals nie, aber das ist eine Riesenausnahme, wenn das so passiert. bei uns in NRW ist das ausgeschlossen zurzeit. Man kann nie, wie gesagt, nie sagen, dass das sich vielleicht nochmal ändert. Generell sollte man da bei dem Land, wo man fliegen möchte, nachfragen oder bei der Bundespolizei nachfragen. Manchmal gibt es so erhöhten Bedarf, dass man verkürzte Ausbildung macht oder ähnliches. Wie gesagt, nicht die Regel, nicht so einfach. Man muss auch damit rechnen, dass man trotzdem eine Polizeiausbildung machen muss. Es ist nicht so, dass man einfach, wie in England zum Beispiel, als Dienstleister fliegt, Pilotin ist und einen Polizisten dabei sitzen hat, sondern man muss schon Polizist, Polizistin werden.
Da passt aber auch gleich die nächste Frage dazu. Und zwar, eine Frage an Tim war das, würdest du jetzt nochmal von Null anfangen und würdest du wieder in die polizeiliche Luftfahrt gehen oder eher in die zivile? Und wenn ja, wieso?
Wenn sich nochmal die Möglichkeit bietet und ich das Auswahlverfahren bei der Polizei nochmal schaffen würde, würde ich immer diesen Weg nehmen. Ich frage mich, wo ich jetzt diese Auswahlverfahren auch begleite, ob ich es heute nochmal schaffen würde. Das ist manchmal auch einfach Tagesform und manchmal auch, wie gut man mit den Leuten, die einen da prüfen, auf Herz und Nieren zurechtkommt. Das ist, ja, es ist so objektiv, wie es irgend geht, aber wir sind alles nur Menschen. Und ja, also ich würde es auf jeden Fall noch mal machen, auch wenn es echt kein einfacher Weg ist. Nur wenn man dafür vielleicht kein Geld bezahlen muss, heißt es nicht, dass man da nicht anders bezahlt für. Es ist kein einfacher Weg, erfordert einen sehr. Aber da, wo ich jetzt bin, ja, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich es alles ein bisschen leichter genommen, dass es da endet oder vielleicht, also ich hoffe, es hat noch nicht geendet. Ich hoffe, es geht noch weiter.
Ich wollte gerade sagen.
Aber ich glaube, ich habe einen ganz guten Weg gemacht und bin sehr, sehr glücklich und ich bin auch stolz auf mich, was ich da geschafft habe. Das darf man auch immer mal sein. Auch da draußen, man darf auf jeden Step, den man macht, ob es der Solo-Check ist und dann, dass man allein durch die Gegend fliegen darf, über die Berufspilotenprüfung oder auch Privatpilotenprüfung, da darf man ruhig auf jeden Schritt stolz sein. Und wenn man sich an diesen kleinen Steps langhangelt, dann ja, geht's auch immer weiter.
Ja, das ist wirklich so. Jeder kleine Schritt kann man stolz drauf sein. Jede kleine Prüfung oder jedes Vorankommen. Man darf sich nicht immer mit den anderen messen, weil es gibt immer einen, der irgendwie mehr kann und der schneller und höher und weiter. Und daran darf man sich nicht messen, sondern auf sich selbst gucken und dann stolz auf sich selbst sein.
Cool.
Toll, Tim. Die Zeit rast.
Die Zeit rast. Haben wir. Die Zeit das rast. Einzige, was wir noch haben, wir wurden noch gebeten, dort vor Ort die European Rotorcraft Women zu erwähnen. Da waren auch einige von anwesend, die von allem, Katrin Meierhofer, das sind so die Hauptakteurinnen da drin. Da waren natürlich noch so ein paar, die dahinter auch mitmachen, die Maketa und die Laura und der Frank selber, der Frank Liemann, der Showdirektor der European Rotors. Das ist eine große Community, die ich persönlich auch unterstütze und wir werden demnächst auch die von allem als Teilnehmerin in unserem Podcast dabei haben und die wird dann nochmal ganz genau erzählen, worum es sich da handelt bei den European Rotorcraft Women. Auf jeden Fall ein Zusammenschluss für junge Frauen, die Pilotin werden wollen oder schon sind und die denen so ein bisschen unter die Arme greifen wollen. Sehr wichtig.
Mhm. Und wenn wir doch schon bei der European Rotors sind, die findet ihr im Herbst in Amsterdam, genau genommen im November, vom 4. bis 7. Mhm. Und Tim und ich werden auch dahin reisen. Mal gucken, ich werde die ganze Zeit da sein, Tim, weiß ich noch nicht. Aber das Programm wird vorher veröffentlicht und da halten wir euch nochmal auf dem Laufenden, wann wir denn da sind und da irgendwas machen. Wer da so vorbeikommen will, da sind wir mehr im Norden. Das letzte Mal war es jetzt im Süden. Es ist vielleicht für einige dann doch nicht mehr ganz so weit.
Cool, ja.
Tim. Dann lieben Dank für deine Zeit.
Ja, danke dir, danke euch fürs Zuhören da draußen. Wie gesagt, mittlerweile 4000 Leute, super, ich freue mich sehr.
Mhm. Und dann wünschen wir euch allen einen tollen Tag, einen tollen Abend, eine tolle Nacht oder einen tollen Morgen, je nachdem, wann ihr uns hört. Und dann freuen wir uns schon auf die nächste Folge. Passt auf euch auf.
Macht's gut, Andreas. Tschüss.
Ja, du auch, ihr auch. Bis dann, ciao.